Returns, der Small Cap Aktien Podcast rund um tiefgründige Analysen von Small und Micro Caps, Earnings Calls und vieles mehr.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hidden Returns. Mein Name ist Christian Schmidt und an meiner Seite ist heute niemand, denn ich nehme nur ein wirklich kurzes Update auf zu IMB. Ich wollte euch nicht nochmal ohne Folge ins Wochenende lassen, beziehungsweise in den Sonntag lassen. Und ich nehme das jetzt hier auf am Freitag, den 3.7. um 13.43 Uhr. Ich habe gesagt, bis 14 Uhr dürft ihr gerne noch Fragen schicken zur IMB-Übernahme. Wenn jetzt noch welche reinkommen würden, würde ich die wahrscheinlich noch lesen hier irgendwie auf Twitter. Und DMs habe ich einige bekommen. Da waren auch tatsächlich viele gute Fragen dabei. Also die beantworte ich heute gerne. Ich bin auch ein bisschen müde, muss ich sagen, weil ich wegen IMB bis 3:30 an dem einen Tag wach geblieben bin oder in der einen Nacht. Da gab es ja noch den Call, den habe ich mir angehört. Und ja, irgendwie habe ich jetzt auch nicht wieder in die Spur gefunden seitdem. Genau. Aber lasst uns ins Thema gehen, weil ich heute auch noch einiges vorhabe. Deswegen gucken wir uns einfach mal an, was hier passiert ist. Nochmal zur Erinnerung, IMB hatte ich mal gepitcht vor einiger Zeit. Wenn man auf den Preis guckt, wo ich die Aktie gepitcht habe auf meinem Substack und wo sie mittlerweile steht, sieht das ganz gut aus. Aber das verklärt den Blick auf die Aktie, denn ich hatte sie tatsächlich, glaube ich, hier bei 40 Cent oder bei 38 Cent hatte ich sie auf meinem Substack gepitcht. Dann ist sie mal auf 80 Cent hochgelaufen. Ende 2024. Seitdem haben wir aber eine ziemlich eindeutige Seitwärtsbewegung, die auch durchaus ihre Gründe hat. Also da gab es einige komische Nummern. Ich erinnere an das AGM-Race. Das ist nämlich dann hier diese Klippe, die wir hier sehen, wo so auf Raten rauskam, okay, die Guidance wird nicht erreicht. Beziehungsweise sie haben sich da ein bisschen verrechnet. Auf das Thema kommen wir später noch auch zurück, weil da gibt es durchaus eine Parallele zu der Übernahme in UK, die sie jetzt gemacht haben. Und ja, auf jeden Fall eine bewegte Vergangenheit. Ich war auch hin und wieder mal wirklich nahezu draußen aus der Aktie, habe mich dann wieder reinziehen lassen. Gibt dieses schöne Meme von der Pate. Gerade als ich dachte, ich bin raus, ziehen nehme ich da wieder rein. Ja, also das ist, wer den Paten, ich glaube, es ist Pate 3 geguckt hat, das habe ich häufiger schon gedacht bei dieser Aktie. Und das ist eigentlich nie ein gutes Zeichen. Manchmal ist es einfach besser weiterzuziehen. Das trifft auch noch auf eine andere Aktie zu, die wir letztens besprochen haben. Nonvertical bin ich ja immer noch investiert und bei IMB bin ich auch investiert. Habe aber jetzt im Rahmen dieser Meldung nicht mehr zugekauft. Nicht, weil ich dachte, dass es keine gute Chance wäre, sondern einfach, weil ich mich nicht mehr so stark in die Aktie reinziehen lassen will. Das schon mal als Bremsen vorweg, weil ich werde heute wahrscheinlich tendenziell eher positiv eingestellt sein hinsichtlich der Übernahmen und den momentanen Chancen. Aber wir wurden jetzt schon so oft überrascht, in letzter Zeit eher positiv. Aber grundsätzlich kann ich hier schwer sagen, was als nächstes passiert. Deswegen will ich eigentlich nicht mehr so indirekt so erscheinen, als würde ich hier werben für die Aktie oder sagen, das ist eine gute Chance, weil ich halt nicht so gut antizipieren kann, was die als nächstes vorhaben. Also ich weiß nicht, wo Dennison oder Peter Cannon die Aktie langfristig sehen und das nervt mich. Aber jetzt gehen wir mal wirklich in die handfesten Sachen rein. Womit das alles anfing, war am 1.7. ein Trading Halt, das kam nachts raus. Und man muss das verstehen, wie das für mich war. Ich habe kurz davor mein Quartalsupdate veröffentlicht und dann nochmal erwähnt, dass IMB aus Versehen quasi meine größte Position wieder ist, obwohl ich ja gesagt habe, das kommt jetzt so schnell nicht nochmal vor, dass IMB so weit nach vorne rutscht in meinem Ranking. Aber da ich meine zwei größten Positionen verkauft hatte, IMB krass abgestürzt ist und ich das wirklich irrational fand, was dann eintretende Kurserholung so ein bisschen bestätigt hat, habe ich gedacht, okay, kaufe ich ein bisschen was. Und dann ist der Aktienkurs halt gestiegen und auf einmal war sie wieder meine größte Position, aber nicht deutlich vor den fünf danach folgenden Aktien. Also, wie gesagt, das war eher ein Kind des Zufalls. Genau. Und dann dachte ich, nein, Trading Halt, was habt ihr vor? Kommt jetzt irgendeine Kapitalerhöhung noch? Weil erstmal haben wir ja auch nur hier gelesen, in relation to proposed strategic acquisition. Trading Halt heißt einfach nur, dass die Aktie nicht mehr gehandelt werden darf im Zeitraum, wo die Meldung jetzt rauskommt. Ja, beziehungsweise entweder wäre es bis 3. Juli der Trading Halt gewesen oder die Meldung kommt raus, das, was früher eintritt, sorgt dann dafür, dass die Aktie wieder gehandelt wird. Warum macht man das? Um sicherzustellen, dass alle Marktteilnehmer die gleichen Informationen haben und das nicht irgendwie durchgestochen wird. Weil genau das ist ja passiert, damals bei dem AGM Race, dass dann schon das Termsheet rumgewandert ist und einige Banken offenbar schon informiert darüber waren, was jetzt als nächstes passiert. Und wir privaten Shareholder noch gar nicht wussten, was Sache ist, bis dann halt ein Hot Copper in dem Forum auf einmal auch dieses Sheet gelandet ist, wo dann drin stand, ah, okay, Acquisition und Peter Cannon verkauft einen Teil und ja, Guidance irgendwie nicht so toll. Das war schon eine ganz schöne Kombination an Mist, die da auf einmal passiert ist und da hat man sich natürlich schon verschaukelt gefühlt als Shareholder. Deswegen, diese Erinnerung war wahrscheinlich bei vielen noch wach, als sie das gelesen haben und auch bei mir, denn ich habe zu diesem Zeitpunkt zwar damit gerechnet, dass eine Akquisition passiert, aber warum gibt es einen Trading Halt? Weil wenn das einfach so eine Bolt-on-Acquisition wäre, sprich, die relativ leicht zu integrieren wäre, eine kleine Akquisition, dann gibt es keinen Trading Halt. Das hätte mich irritiert. Als die Meldung dann rauskam, war klar, was Sache ist. Wir wussten aber zu dem Zeitpunkt hier noch nicht, also was man ausschließen konnte, war, dass es eine Kapitalerhöhung gibt sofort, denn das müssen sie ankündigen in diesem Sheet. Jetzt sagen vielleicht ein paar Schlaumeier, ja, es gibt ja eine Kapitalerhöhung, aber der müssen wir ja zustimmen. Es gibt ja ein Special Meeting und wenn wir dem zustimmen, dann werden diese neuen Aktien rausgebracht. Und ich hoffe, dass wir da alle zustimmen, die jetzt so investiert sind, weil es ergibt auf jeden Fall Sinn. Weil wenn wir nicht zustimmen, müssen wir eine ordentliche Gebühr an das verkaufende Unternehmen bezahlen. Ja, und hier unten steht ja noch schön am Ende, if you have any queries, please do not hesitate to contact me. Ja, ich hatte einige Fragen, aber zum Glück kam dann auch relativ zeitnah dann wirklich die Präsentation raus, wo dann gezeigt wurde, um was es hier geht. Wenn wir hier lesen, Project Amsterdam, ist das jetzt erstmal nicht unbedingt ein konkreter Hinweis darauf, was de facto hier passiert ist. Denn sie haben nicht etwa irgendwas in den Niederlanden übernommen, sondern in UK und keine kleine Übernahme. Als ich den Übernahmepreis gelesen habe, dachte ich, das kann doch nicht sein. Das darf nicht wahr sein. 180 Millionen Pfund, was dann 346 Millionen australische Dollar sind. Zu dem Zeitpunkt hat IMB einen Börsenwert gehabt von, ich glaube, ich will nicht lügen, 260, 270, 250 Millionen australische Dollar. Also die Übernahme ist teurer als die Marktkapitalisierung von IMB. Und dann dachte ich sofort auch, hä, wie wollt ihr das machen? Das kann doch gar nicht sein. Dann kommt doch bestimmt jetzt so eine Killer-Kapitalerhöhung und es ist das typische komplette Verzocken, was wir so oft gesehen haben. Sprich, ihr werbt mit irgendwelchen tollen Integrations-Synergien und deswegen sollen wir euch abkaufen, dass es ein guter Deal wäre, dass wir jetzt 100% verbessert werden. Oder 50% verbessert werden, je nachdem. Aber so viel kann man schon mal sagen, das ist nicht der Fall. Es werden nämlich nur 10% werden durch Equity bereitgestellt. Und diese 10%, also in dem Fall sind es 25 Millionen Pfund von dem Übernahmepreis, gehen an den Verkäufer, an JCI, was ein Riesengewicht ist in der Branche. Von denen haben sie zuletzt zwei größere Assets gekauft, in Australien und in Neuseeland. Also IMB hat zwei größere Assets von denen gekauft. Und auch da schon zu relativ niedrigen Multiples. Man muss dazu sagen, JCI ist in einem Strategic Review oder einem Restructuring-Prozess, kann man sagen. Und die haben sehr viele Assets verkauft und davon jetzt, wie gesagt, halt auch drei an IMB. Genau, der Rest wird durch Schulden übernommen. Da kann man auch mal kurz drauf schauen, damit wir das Thema hier mal komplett machen. Und zwar ist es ja so, sie hatten ja vorher schon 120 Millionen an existierender Facility, die sie ausgenutzt hatten und jetzt kostet die Akquisition 346 Millionen an australischen Dollar und insgesamt ergibt das dann halt eben diese 448 bzw. plus Transaktionskosten, Working Capital sind es insgesamt 496 Millionen, was finanziert werden muss und davon stellen sie 448 durch Schulden bereit, 448 Millionen und 48 Millionen eben durch Equity, durch die Shares, die sie an JCI geben. Das ist ungefähr eine 20% Verbesserung für uns bestehenden Shareholder durch diese Shares, die sie an JCI weiterreichen. Und da ist auch ganz interessant, Dennison hat in dem Call, der dann nachts war, gesagt, dass JCI darauf bestanden hat, diese Aktien zu bekommen. Das beantwortet so vielleicht schon eine Frage, die wir später noch behandeln, aber ich bleibe jetzt erstmal bei der Thematik hier mit den Schulden. Und zwar ist es so, dass sie eine 6% Debt Margin bekommen auf eben diese 448 Millionen und das ist relativ viel, muss man sagen. Also 10,2% sind das. Debt Margin heißt ja, du nimmst zum Beispiel die Software Rate, die Overnight Rate und darauf rechnest du die Marge von der Bank. Und 10,2% sind halt schon echt heftig. Ja, ist ziemlich viel. Ist auch nicht für Legacy Shareholder von IMB ist das auch nicht ungewohnt, weil sie hatten früher auch Schulden, die noch deutlich teurer waren. Und der Grund, warum das so ist, in dem Fall ist sehr wahrscheinlich einfach nur die Geschwindigkeit, um die es hier ging. Also so würde es Dennison zumindest darstellen. Sie mussten schnell agieren. Ja, das Fenster hat sich geöffnet. Und deswegen konnten sie nicht mit der großen Bank das machen, sondern mit so einer Art Investmentboutique wieder. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen verklärend dargestellt, aber ist jetzt keine von den großen Banken hier, die ihnen das Geld gegeben hat. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie in irgendeinem Punkt wieder refinanzieren würden und dann auch einen niedrigeren Prozentsatz bekommen. Ja, deswegen, also ich verstehe jeden, der hier sagt, oh, großes Risiko, große Schulden, 10% Interest, das sieht übel aus. Aber auch diese Frage stelle ich mal erstmal zurück. Wir schauen uns erstmal nochmal an, was die Übernahme eigentlich beinhaltet. Denn was ganz interessant ist, ist, dass sie tatsächlich einen Residential-Bereich übernommen haben, sprich, wo ihr an Privatkunden diese Sicherheitsdienste verkauft im Sinne von Video-Monitoring. Sprich, irgendwo in einem Kontrollraum sitzt jemand und beobachtet die ganzen Monitore und sagt, findet da wirklich ein Einbruch statt oder nicht. Und eben dieser Bereich war ja in Australien tatsächlich eher notleidend. Da spielt ja die große Musik in dem Commercial-Bereich. Sprich, da, wo größere Enterprise-Level-Kunden zu IMB gehen und sagen, wir wollen Access Control, wir wollen auch sicherstellen, dass unsere anfälligen Mitarbeiter nicht alkoholisiert sind. Das gibt es wirklich auch, dass sie einen Alkoholtest machen müssen, vorgeschrieben morgens. Dass man immer sieht, wer gerade auf dem Gelände ist. Ja, es gibt ja gerade auch das große Thema hier Arbeitszeitbetrug in Deutschland. Jetzt gerade war Twitter wieder voll davon wegen dieser Krankschreibung, die ich komplett bescheuert finde. Übrigens also wieder eine ganz tolle Idee, die unsere Regierung da hatte. Sorry dazu, aber ist absehbar, was damit passiert. Auf jeden Fall gibt es auch das, dass du halt siehst, okay, wer ist denn gerade wirklich da und dass du dich zum Beispiel mit Fingerabdruck einscannen musst, dass es aber halt auch dieses Videoguarding gibt, wo du dann die Firmengelände überwachst und dass sich am Ende eigentlich die Firmen auch die physischen Wachen dann sparen können. Also de facto würde es dann quasi Sinn ergeben, dieses Videoguarding zu nehmen von IMB, weil die physischen Wachen dürfen sowieso nicht eingreifen, wenn da jemand auf das Gelände kommt. Die dürfen auch nur die Polizei rufen. Also genau das, was IMB auch machen würde. Nur, dass sie halt mehrere Monitore auf einmal da haben und mit der AI identifizieren können, das ist gerade kein Hund oder eine Katze, die da langläuft, sondern ein Mensch und der gehört da nicht hin. Ja? Man kann das zum Beispiel anhand der Bilder der Mitarbeiter einspeichern, welche Personen auf dem Gelände sein dürfen und welche nicht. Das ist so die, sage ich mal, Technologie, die sie haben und für Commercial-Bereich anbieten vor allem, aber auch für den Residential-Bereich. Und dieser Residential-Bereich war, wie gesagt, in Australien notleidend. Dennison hat es mal mit Festnetzanschlüssen verglichen. Es gibt nämlich noch einen großen Anteil an Kunden, die Motion-Sensor-Alarmsysteme haben. Sprich, du machst irgendwo eine Tür auf, die da nicht aufgemacht werden soll, ein Fenster, und dann geht der Alarm los. Das ist natürlich Video-Monitoring, das ist Monitoring von gestern, das ist eben nicht das Video-Monitoring. Und das Monitoring von heute ist halt, du hast eine Kamera, jemand guckt drauf und sagt, der gehört dahin, der gehört da nicht hin. Ja? Weil dieses Thema mit False Alarms, dass die Polizei unnötigerweise gerufen wird, obwohl es gar kein Einbruch war, weil vielleicht der 8-jährige Sohnemann der Familie gerade ein Fenster geöffnet hat, was er nicht öffnen durfte, ist halt ärgerlich. Und jetzt ist es natürlich paradox, dass sie genau in diesem Bereich was kaufen, wo eigentlich das Business in Australien die ganze Zeit notleidend war und ihnen nach und nach diese alten Kunden wegbrechen werden. Sie versuchen ja eben damit im Videoguarding die Residential Customer zu ersetzen. Das Gute ist, dass in UK, so wie kann man schon mal sagen, besteht dieses Problem nicht. Da hatte ich nämlich direkt mal geschaut, das war meine größte Befürchtung, dass das auch eher altbacken ist. Aber die ganzen Kunden in UK laufen schon auf diesem neuen System, das einfach so ein Hub hat vor Ort und du hast dann mehrere Kameras, du hast deine Access Controls und so weiter. Also wir reden wirklich von Privathäusern, die alle über dieses Smart Home Hub laufen. Und das ist also eben nicht diese Sensoren, die im Fenster drin sind oder irgendwie Bewegungen erkennen, aber nicht aufzeichnen. Also das ist schon alles State of the Art, was die hier haben. Und von daher müssen wir uns da keine Sorgen machen, dass wir so einen außergewöhnlichen Churn sehen, der uns dann nach und nach diese Kunden hier wegbrechen lässt. Also diese Sorge ist ungerechtfertigt, Stand Wissen heute 3.7. Und von daher, ich glaube, das ist tatsächlich eine qualitative Übernahme im Residential-Bereich und werden nicht das Problem haben. Und das Strategic Rational dahinter, also warum sie das gemacht haben oder wo sie den Mehrwert sehen, weil erstmal sieht es ja nur so aus, okay, ihr kauft ein Unternehmen, das ist zwar günstig und dann streicht ihr die Cashflows ein, das ist ein bisschen zu wenig für uns als Shareholder. Der Gedanke ist, dass sie jetzt dieses Video-Monitoring einfach verkaufen an diese Kunden. Sprich, die haben nicht nur noch diese Kameras, die alles überwachen und aufzeichnen, sondern ihr habt wirklich jemanden im Kontrollraum sitzen, der durch ein AI-Signal erkennt, ah, da ist gerade jemand im Gebäude, ich gucke mir das mal näher an und dann auch de facto eingreifen kann per Voice irgendwie, also mit der mit Lautsprechern eingreifen kann und sagen kann, ey, du bist gerade aufgezeichnet, verschwinde mal lieber. Da gibt es einige Videos, die sie in Australien aufgezeichnet haben, wo sie auch sagen, dass mittlerweile 60 Verbrecher durch ihre Systeme gefangen wurden. Und das ist bei gerade mal knapp über 1000 Lines, die sie momentan haben für Videoguarding in Australien und Neuseeland. Also die Sorge, die nicht nur ich hatte, kann man jetzt einfach mal dahingehend festhalten, ist unbegründet und sie wollen dieses Upselling machen, dass sie eben auch diese Kunden überwachen bzw. deren Häuser überwachen mit dem System, was sie in Australien anbieten, was zum großen Teil auf AI basiert, damit man eben nicht irgendwie 1000 Leute braucht, die die ganze Zeit die Monitore anstarren, sondern vielleicht einfach nur 40 oder 20. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele es sind. Aber das mal dazu. Dann das andere, was hier noch eine Rolle spielt, es waren 4,2-mal EBITDA, zu dem sie das übernommen haben. Das sieht sehr niedrig aus, aber auch darauf gehe ich später nochmal ein. Und sie sagen hier auch, no synergies, also nehmen keine Synergien an. Sprich, der Preis, der da steht, 4,2-mal EBITDA, könnte theoretisch irgendwann auch mal noch rückblickend niedriger ausfallen, wenn Synergien sichtbar werden, die bislang noch nicht einkalkuliert sind. Und was auch ganz relevant ist, wir sind dann momentan, würden wir dann 40% an EPS bekommen, also on top auf die EPS, die wir bislang hatten, das wären 0,09 EPS und bislang war die Guidance 0,0625 bis 0,07. Also 7 Cent, 6 Cent bis 7 Cent, jetzt sind wir bei 9 Cent, das heißt also, okay, diese Akquisition ist rein auf dem Papier ein No-Brainer, weil wir mehr Earnings bekommen, als wir Shares ausgeben im gleichen Verhältnis. Aber das wird natürlich über Schulden finanziert. Das darf man nicht vergessen. Sie zeigen auch hier nochmal das Leverage, Cross-Debt im Vergleich zu Proforma EBITDA. Wir haben Proforma EBITDA annualisiert von 130 Millionen. Die Cross-Debt sind 448 Millionen und deswegen haben wir so bei 3,4-mal Leverage. Genau, so viel dazu. Vielleicht auch noch mal einen Satz, warum sie keine Synergien annehmen. Der Plan ist, dass sie das als Standalone-Business betreiben. Sprich, die haben theoretisch könntest du beide Unternehmen wieder voneinander trennen und die würden funktionieren. Es gibt keine wirklichen geteilten Kosten zwischen diesen beiden verschiedenen Entitäten. Das kann ein Vorteil sein, es kann auch ein Nachteil sein, weil der Vorteil, wenn du etwas integrieren kannst, ist, dass du Synergien erzeugen kannst, kannst bestimmte Corporate Roles streichen, also irgendwelche Management-Positionen. Aber hier in dem Fall bleibt das Management da. Der Vorteil ist, du hast halt eben nicht das Integrationsrisiko. Wir erinnern immer mal hier an die Welt AG. Daimler Chrysler hat überhaupt nicht funktioniert. Zwei verschiedene Kulturen, die nur schwer zu integrieren waren. Und das war ja am Ende, ist das dann ja gescheitert. Ne? Das ist das typische Beispiel, was, glaube ich, auch jeder, der in der Uni BWL hatte, hört. Also ich habe es auf jeden Fall als perfektes Beispiel für eine misslungene Integration aufgrund der Kulturen genannt bekommen. Und das Risiko haben wir hier gar nicht, weil die beiden Businesses getrennt voneinander betrieben werden. Auch darauf gehe ich nochmal ein, weil das könnte ja einen auch so ein bisschen dran zweifeln lassen, warum man das überhaupt gemacht hat. So, und hier nochmal ganz interessant, da sehen wir auch die momentane finanzielle Struktur von dem Unternehmen. Wir haben 87 Millionen Pfund Umsatz, es sind 49% EBITDA-Margin, aber auch da komme ich gleich, wie gesagt, nochmal drauf zurück. Das ist nicht so einfach, wie das erstmal hier aussieht. Es sind 160.000 Kunden, also Privatkunden, die bei denen sind und die liefern logischerweise Recurring Revenues, weil es ein Service ist, den ihr über ziemlich viele Jahre bei denen abonniert. Ich glaube, sie sagten 9 Jahre ist der Schnitt in UK, wie lange die Leute bei ihnen bleiben. Und meistens dann so, wenn ihr halt umzieht, logischerweise habt ihr dann dadurch automatisch einen Churn. Und wenn ihr dann nicht wieder zum gleichen Unternehmen zurückgeht, ist halt der Kunde logischerweise weg. Aber 9 Jahre bei Recurring Revenues ist schon ganz nett, muss man sagen. Und das System ist ja am Ende auch im Haus, das da installiert wurde. Auch da kann man drauf schließen, dass sehr wahrscheinlich der neue Kunde dann da vielleicht dieses System auch nutzen will und dann auch einen entsprechenden Service bucht. Genau, das ist das Leadership-Team. Wie gesagt, das bleibt. Der General Manager ist 15 Jahre da, der CFO ist 25 Jahre da und der COO ist 20 Jahre in dem Unternehmen. Das heißt, wir können schwer davon ausgehen, dass es hier keine Disruption gibt, wenn die alle drei in dem Unternehmen bleiben. Das sieht wirklich ziemlich gut aus hinsichtlich der potenziellen, des weiteren Verlaufs. Klar kannst du natürlich auch fragen, wenn es bislang nicht so gut lief, dann ist das jetzt ja nicht unbedingt das Management, das wir weiterhin drin behalten wollen. Aber ich bin mir sicher, dass da Dennison auch den Daumen draufhalten wird, dass das funktioniert. Komme ich nachher auch nochmal drauf. Und wenn wir uns den Markt mal anschauen in UK, ist es so, dass dieser Security-Bereich wohl sehr wahrscheinlich stärker wachsen soll als das GDP, also sprich das Bruttoinlandsprodukt, und zwar mit 6-8% jetzt von 2023 bis 2029, dann soll er 1,2 Milliarden groß sein. Ist also kein riesiger Markt, aber durchaus etwas, wo man sich als entscheidender Player ein ordentliches Stück rausschneiden kann. ADT ist der größte Player, aber so wie das jetzt klang in dem Call, den sie hatten, ist Revisure, ja, das ist der nächstgrößere Player, wohl der die ganze Zeit den Ton angegeben hat. Und ich will auch gleich sagen, für mich klang das so, als ob wir uns erstmal dran gewöhnen müssen, dass die 160.000 Kunden, die sie haben, dass das jetzt erstmal die Baseline ist und auch bleibt auf Sicht des nächsten Jahres. Weil so lange brauchen sie, um ihre Services, das Video Guarding, anzubieten in UK. Es ist relativ einfach wohl, weil die auf dem gleichen Tech-Stack laufen, also beides alarm.com. Und es eigentlich nur ein Software-Upgrade ist, weil überall schon moderne Systeme eingebaut sind. Und das Video Guarding erfordert nicht, dass die Hardware ausgetauscht wird. So momentan mein Wissensstand. Aber große Wachstumssprünge, organische Wachstumssprünge dürfen wir in UK jetzt vorerst nicht erwarten. Das hat Dennison schon klargestellt. Also ein Jahr müssen wir wahrscheinlich hier damit leben, dass erstmal der Laden übernommen wird und dann geht's weiter. So, und jetzt aber eigentlich die für mich relevanteste Komponente ist nochmal zu gucken, wie ändert das denn jetzt das Gesamtunternehmen, weil durch diese hohen Schulden kommt natürlich auch eine ganze Menge Zinskosten rein. Also erstmal kann man sagen, der Recurring-Anteil steigt erheblich. Wir sind jetzt bei 306 Millionen Recurring. Also Sie haben mir, glaube ich, irgendwo gesagt, 71%. Genau, 71% ist jetzt Recurring Services, der Rest ist Installations. Und UK gab es relativ wenige Installation Revenues, also wo du Umsätze dadurch erzielst, dass du zum Kunden fährst, die Systeme einbaust und der bezahlt dich dafür. Das ist in Australien deutlich anders. Genau, hat aber hier den schönen Vorteil, dass du halt eben sehr schöne, verlässliche, wiederkehrende Umsätze hast. Nämlich 150 Millionen kommen dazu. Bislang waren es knapp 100 Millionen, die wir in einem Unternehmen hatten. Und aus diesen beiden Komponenten entsteht ein EBITDA von 130 Millionen. Und Depreciation Expense geben sie hier mit 25 Millionen. Das waren vorher 5,5. Und jetzt werde ich auch nochmal kurz sagen, warum man da aufpassen muss mit diesem Multiple, was sie angeben, mit 4,2 Millionen. Das ist nämlich durchaus irreführend. Denn was macht ADT UK? Sie machen das so, dass sie eigentlich ihre Aufträge, die sie reinbekommen von Kunden, subventionieren. Sprich, du kriegst ein sehr günstiges Angebot, weil zum Beispiel die Hardware unter dem Preis verkauft wird, wie sie sie selbst herstellen. Also meinetwegen, keine Ahnung, du stellst das System für 1.000 her und verkaufst es für 800. Ist jetzt rein hypothetisch. Ich weiß nicht, ob sie eine Cross-Marge drauf haben oder nicht. Auf jeden Fall war das auch so bei ADT Australien. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück, weil das ja durchaus ein Problem war in der Vergangenheit. Und wovon du eigentlich verdienst, ist halt eben nicht die Hardware, sondern der Service, den du dazu verkaufst, von mir aus über keine Ahnung wie viele Jahre. Und der ist halt hochmargig dann. Sprich, am Anfang zeigst du dem Kunden, hey, das System kostet nur so viel, du hast dann ein fertiges Alarmsystem und das sieht dann super verlockend aus. Genau wie beim Leasing halt auch, weil du dann, wenn du 50.000 für ein Auto hinlegst oder 400 Euro jeden Monat für das Leasing, wie auch immer, oder es sind wahrscheinlich mehr, aber dann sieht das ja auch erstmal so optisch günstig aus für dich als Person und deswegen greifen ja viele Leute auch zum Leasing und kaufen das nicht sofort oder weil sie ja die Kohle einfach nicht haben, logischerweise. Und hier hast du beide Komponenten, die ja sehr positiv sich auswirken. Wozu führt das aber jetzt, dass man dieses Verfahren so verwendet? Das ist so, dass dann nämlich die Kosten nicht sofort expensed werden, was bedeutet, ihr hättet sofort die $1,000 oder die $800, die es gekostet hat, würdet ihr nicht sofort irgendwie in der P&L drin haben, sondern das kommt als Position auf die Bilanz und wird über den Zeitraum der Vertragslaufzeit abgeschrieben. Das heißt, ihr habt jedes Jahr einen Teil der Kosten, die de facto schon aber als Cashflow rausgeflossen sind in dem einen Jahr, wo ihr die Hardware hergestellt und eingebaut habt. Man muss sich das mal kurz noch bewusst machen, dass man wirklich das versteht, den Unterschied. Weil in Australien ist es so, ihr stellt die Hardware her, ihr baut die ein, in dem Moment geht es im Inventar raus und komplett die ganzen Kosten werden sofort gebucht. In UK ist es so, die Hardware wird eingebaut und dann zum Beispiel über die 7 Jahre Laufzeit abgeschrieben. Ja, jedes Jahr habt ihr eine Abschreibung für diese Hardware, die da eingebaut wurde. Wozu führt das? Ihr habt weniger Kosten sofort, aber langfristig habt ihr halt diese Kosten, die erhöht aussehen bei Depreciation. Und es ist halt eben nur bedingt das klassische Maintenance CapEx, was wir hier gerne mal mit D&A als Grundlage nehmen. Und daher erklärt sich eben dieser riesige Unterschied zwischen bislang 5,5 Millionen Depreciation Expense oder CapEx für das australische Business, was ja gar nicht kleiner ist als UK, sondern sogar größer, und die 25 Millionen, die jetzt, oder die, beziehungsweise die 19,5 Millionen, die durch ADT UK reinkommen. Das ist, liegt rein daran. Deswegen muss man uns ja auch klar machen, dass es diese 4,2 Millionen EBITDA sind, nicht vergleichbar mit dem EBITDA, wo IMB selbst gehandelt hat. Aber die Übernahme ist immer noch günstig, weil wenn man das rausrechnet, diese 19,5 Millionen, kommen wir auf einen Übernahmepreis von ca. 5,5 Millionen EBIT, was halt trotzdem noch ziemlich günstig wirkt, dafür, dass die so einen 93% Recurring-Anteil hatten an den Umsätzen. Das ist schon ziemlich stark. Aber auch die EBITDA-Margen müsst ihr natürlich bereinigen um diesen Aspekt. Ja, den muss man da rausrechnen. Dann bist du immer noch bei was? Bei 30% EBIT oder sowas. Es ist schon wirklich ein sehr, sehr guter Preis. Erscheint mir zumindest so. So, und wenn wir das jetzt halt eben diese Übernahme mit reinrechnen ins Gesamtunternehmen, auch jetzt noch Warmate und Redwolf, was wir vor kurzem übernommen haben, dazu nehmen, landen wir dann bei einem EBIT von 105 Millionen. Und davon gehen halt eben jetzt diese doch sehr satten Zinskosten von 42 Millionen ab. Und sie nehmen hier halt einfach die 0,3% bzw. 30% Steuer an, die in Australien fällig sind. Jetzt könnte auch da wieder jemand sagen, ja Moment, UK hat doch nur 25% Corporate Tax Rate. Ja, in Australien ist es so festgeschrieben, wenn du ein anderes Unternehmen im Ausland kontrollierst und da der Steuersatz niedriger ist, dann musst du quasi das Delta, also nicht quasi, du musst das Delta von der Corporate Tax Rate in dem Ausland und dem Heimatland Australien musst du trotzdem an Australien bezahlen. Das heißt, wir können hier kalkulatorisch mit den 30% rechnen. Wir haben jetzt da logischerweise keinerlei Depreciation Expense oder sowas drin oder irgendwelche Tax Shields mit drin, die außergewöhnlich sind oder irgendwelche NOLs, so muss man es eigentlich richtig sagen, also Operating Losses, die man gegenrechnen kann. Und dann landen wir bei einem Net Operating Profit After Taxes, also das Net Income von 44 Millionen. Und wenn man das umrechnet auf den neuen Share-Count, wir sind jetzt bei 500 Millionen Shares, dann ist das ein EPS von 9 Cent. Und wenn wir auf den momentanen Aktienkurs schauen, weil das ist auch noch der gleiche, wenn ihr jetzt auf die Aktie drauf schaut, sind wir bei rechnerisch 322,5 Millionen Market Cap und einem PI von 7,2. Also sieht nach wie vor sehr günstig aus. So, dann kommen wir jetzt auch mal schon zu euren Fragen. Da gab es durchaus einige. Und die erste Frage, die ich hier herauspicken möchte, die wurde mehrfach gestellt, ob denn IMB auch Commercial Work anbieten darf in UK. Wie gesagt, sie haben nur das Residential Business übernommen und der eigentliche Dealbringer in Australien und Neuseeland ist ja momentan eher die Commercial Work, wo sie für Enterprise-Customer größere Aufträge abwickeln. Sie dürfen das nicht unter der ADT-Brand machen. Sprich, wenn jemand anruft bei ADT und sagt, hey, ich möchte für mein Unternehmen irgendwie jetzt hier komplett Überwachung rund um meine 5 Hektar Firmengelände und Access Controls und so weiter, dürfen Sie das nicht in Form von ADT machen. Das war mir auch nicht ganz klar, das war ein bisschen schwammig formuliert. Der gute Roman hat das dann nochmal geklärt mit Dennison, er hat ihm eine Mail geschrieben. Ich denke, das darf ich erwähnen, Roman. Und zwar hat Dennison gesagt, sie dürfen das unter einer anderen Brand machen. Also es gibt keine Regelung, dass sie nicht mit ADT mit JCI in UK konkurrieren dürfen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, da JCI knapp 20% an IMB gehören, ob die das so super toll finden. Wahrscheinlich nicht, aber es ist grundsätzlich nicht so, dass sie das nicht über eins ihre anderen Unternehmen abwickeln dürfen. Sprich, wenn du jetzt zum Beispiel auftrittst als IMB in UK, jemand ruft bei ADT an, dann darf man das theoretisch in das eigene Unternehmen weiterleiten, wenn es Commercial Work ist und die dürfen das dann ausführen. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie das sehr bald machen werden. Also das ist wahrscheinlich eher in fernerer Zukunft. Dann kam hier die Frage, eine Idee, warum die das Unternehmen zu 4,2 mal EBITDA übernehmen konnten. Warum sollte JCI zu diesem Preis verkaufen? Ja, das ist so die erste Frage, die sich aufdrängt. Wenn das Asset ja so toll sein soll, warum verkauft dann JCI das zu diesem Preis? Mehrere Komponenten. Erstmal EBITDA, habe ich ja gerade schon klargestellt, vergessen wir mal lieber. 5,5 mal EBIT. Das ist immer noch schön, das klingt toll. Ja, EBITDA ist ja verhasst auch so ein bisschen. 5,5 mal EBIT ist immer noch günstig. Und darauf gibt es mehrere Antworten, warum das so ist. Erstens, JCI, wie gesagt, ist im Strategic Review. Die wollen aus diesem Bereich raus. Dann hat JCI ja darauf bestanden, dass sie 20% an IMB bekommen. Oder, das sind nicht ganz 20%, das sind 88 Millionen Shares von momentan 500 Millionen Shares. Das ist der weitere Grund. Also JCI wollte wohl an der Upside beteiligt sein, weiterhin von IMB, so kann man es zumindest lesen, sonst würden sie ja vielleicht sagen, nö, wir wollen ganz aus der Sache raus. Aber man muss auch dazu sagen, so ein Anteil ist für JCI als Milliardenunternehmen jetzt auch nicht die Welt. Ja, also ich denke mal nicht, dass das so super, super, super relevant ist. Aber theoretisch haben sie natürlich dann einen netten Upside-Deal gemacht. Und eben das ist dann halt auch ein weiterer Grund, den man hier mit dazu nehmen kann. Also es ist günstig, aber wie gesagt, das Unternehmen wächst gerade nicht. Ja, also sagen wir jetzt mal so, davon gehen wir einfach mal aus. So hat das Dennison mehr oder weniger dargestellt. JCI wollte raus und JCI ist auch weiterhin beteiligt am Erfolg des Unternehmens potenziell. So, dann kam noch so eine Last-Minute-Frage hier rein. Vermutlich eher Fragen an den CEO, aber eventuell sprichst du mit ihm auch bald. Wie hoch sind die einmaligen Integrationskosten? Churn in UK vergleichbar mit Australien, Neuseeland? Customer Lifetime Value vergleichbar? Was war der wichtigste Grund, warum Johnson Controls dieses Geschäft verkauft? Letzte Frage habe ich gerade beantwortet. Das ist, wie gesagt, auch eine Frage, die häufiger gestellt wurde. Und ansonsten, eine Frage kann man de facto schon mit den Folien beantworten, nämlich die Integrationskosten beziehungsweise das, was sie erwarten, was an Transaktionskosten stattfindet. Ich weiß, du hattest nach den Integrationskosten gefragt. Dazu liegt mir jetzt nichts vor. Das habe ich ihn jetzt auch nicht mehr gefragt. Das wäre jetzt eine Last-Minute-Frage geworden. Er ist sehr wahrscheinlich um die Uhrzeit tatsächlich. Er ist nicht im Bett, aber doch wahrscheinlich schon. Kann schon sein. Naja, auf jeden Fall. Transaktionskosten und Working Capital geben sie mit 30 Millionen an. Also das, was sie an Cash noch reinschießen müssen, um das Business zum Laufen zu bringen. Und die Transaktionskosten, ja, das sind wir schon gewohnt. Die sind natürlich nicht klein. Ne? Allein schon für die de facto Finanzierung, die hier läuft, dann halt logischerweise Due Diligence und so weiter, kostet alles Geld. Müsst halt mit rechnen, dass es halt da wieder entsprechende Adjustments gibt. Das ist ja aber alles schon mit eingeplant in den entsprechenden Preis, beziehungsweise in die Verschuldung, die wir jetzt dann sehen. Und sie hatten ja schon noch 38 Millionen auf dem Balance Sheet. Das war ja die Kapitalerhöhung, die dann nach der Übernahme von Warmate und Red Wolf kam. Also da, das ist entsprechend geklärt. Integrationskosten, keine Ahnung, es gibt ja keine Integration. Ne? Also es findet keine Integration statt. Da gehen jetzt mehrere Leute aus dem Unternehmen raus, ja, und kommen neu rein. Also Jason heuert die an. Und das kann für Kosten sorgen, aber die werden marginal sein. Also es gibt ja dann keine dauerhaften Doppelrollen oder sowas. Wir werden es sehen, sie werden es entsprechend hervorheben, aber ist eigentlich nicht mit zu rechnen, dass es super krasse Kosten gibt. Dann Churn UK vergleichbar mit Australien, Neuseeland. Er sagte, glaube ich, 9 Jahre ist die Durchschnittskundenzeit für einen Residential Customer in UK. In Australien waren es 7 Jahre. Von daher, ja, kann man vergleichen. Aber der Churn müsste deutlich niedriger sein als in Australien, weil du eben nicht diese Legacy Systems hast. Er hat es auch, glaube ich, erwähnt. Und zwar hat es sogar ein Freund von mir, glaube ich, im Call gefragt. Ich hatte ein paar Fragen gestellt und er hat auch noch Fragen gestellt. Genau, also er hat so sinngemäß gesagt, eigentlich ist auf jedem Markt der Churn gleich, also weltweit, weil wenn du dein Haus, wenn du umziehst, dann hast du logischerweise, gibst du das System da vor Ort auf und dann kaufst du eventuell wieder Neues dann in dem neuen Haus. In Australien war es halt eher so, dass sich dann Leute auch gefragt haben, nachdem sie aus dem Haus raus sind, ob sie so ein System noch brauchen, weil es halt eben so ein Legacy-System war, was halt nicht state of the art war hinsichtlich Technologie, sprich Videoüberwachung. Das ergibt auch durchaus Sinn. Aber daher müsste man eigentlich sagen, der Churn ist hier vergleichbar in beiden Märkten. Also um es kurz zu machen, der Net-Churn wird in Australien höher sein, weil es ja da eben diese Legacy-Systems gibt. Und wenn die quasi gecancelt werden, wird sich das nicht nochmal jemand antun. Sprich, du ziehst ein Haus ein, hast da so ein altes System mit, sprich, Fenster wird geöffnet, Alarm geht los. Dann wirst du das nicht nochmal genau so machen, wenn du halt nicht auch die Videokameras hast. Also ich, wenn ich in dieses Haus einziehen würde, würde das halt nicht machen. Deswegen ist der Cross-Churn wahrscheinlich gleich, aber der Net-Churn, sprich, dass dann die Person, die in das Haus einzieht, den Service bucht, der ist dann wahrscheinlich in Australien höher, weil das die Personen eben nicht machen. Das ist auf jeden Fall der Schluss aus Dennisons Aussage. Dann wurde ja mehrfach, ist keine direkte Frage, wurde bemängelt, dass es doch sehr risikoreich ist, diese Übernahme. Und ja, den Gedanken hatte ich erstmal auch, weil teuer, ja, ziemlich viel Debt, was sie aufs Balance Sheet bekommen, Zinsen sind hoch, sieht erstmal sehr risikoreich aus, aber du hast halt auch ein hohes Maß an Recurring Revenues und an Cashflow, der dem gegenübersteht. Im Prinzip, und es gibt kein Integrationsrisiko, das heben sie auf den Folien auch deutlich hervor, dass sie immer wieder sagen, kein Integrationsrisiko, deswegen entspannt euch alle mal. So ungefähr ist das, was sie uns vermitteln wollen. Und das ist ja auch durchaus fair. Wenn du halt keine Integration machst, hast du kein Integrationsrisiko. Du hast einfach nur die Cashflows, du hast verlässliche Umsätze, 93% sind recurring und du hast halt eben nicht dieses Problem, was du in Australien hattest, wo du erstmal von 3G auf 4G upgraden musst und dann sonst dann, dass nämlich dann sonst die Umsätze wegfallen. Ja? Das war ja das Hauptproblem eigentlich, warum sie es auch damals so, glaube ich, 1,8 mal EBITDA von ADT gekauft haben, weil es halt ein ganz schöne Folge an CapEx hatte. Also im Prinzip müsste man das gesamte CapEx, was sie da hatten, müsste man eigentlich auf den Kaufpreis noch draufschlagen, den sie damals von ADT erzielt haben. Also ich würde so rein, sage ich mal, wenn man betriebswirtschaftlich draufschaut, ist es nicht so risikoreich. Im Prinzip ist es ja so, als ob Private Equity das Unternehmen gekauft hätte. Weil was macht Private Equity? Die wollen möglichst wenig Equity, Eigenkapital einsetzen. Die kaufen das Unternehmen und packen die Übernahmekosten normalerweise in Form von Schulden in dieses Unternehmen rein. Sprich, die wollen kein eigenes Kapital einsetzen, sondern kriegen das von der Bank und die Cashflows aus dem Unternehmen zahlen dann die Schulden ab und irgendwann hat man ein abbezahltes Unternehmen, also das passiert zwar nicht, aber ihr kriegt dann auf jeden Fall Cashflows in Form von Dividenden oder Gewinnausschüttungen oder zahlt eben die Schulden ab und so entsteht der Wert für Private Equity. Das ist komplett normales Vorgehen. Und da fand ich auch ganz gut eine Frage, die man da super dran anschließen kann. Ist durch die ADT UK Acquisition die Wahrscheinlichkeit eines Verkaufs von IMB an PE oder andere strategische Käufer gestiegen oder gesunken? Ich nehme an, ein stark geleveragedes Unternehmen mit zwei getrennten Standalone-Entities ist weniger attraktiv für PE als das Ozeanien IMG. Also wie gesagt, bislang waren sie ja nur in Australien und Neuseeland tätig. Das ist quasi ein Markt und das ist der Take hier. Fand ich sehr, sehr gut die Frage. Durchaus auch ein intelligenter Gedanke, wobei ich glaube, dass es falsch ist. also erstmal kann ich den Gedanken nachvollziehen, weil wenn du explizit auf PE anspielst, ist dein Gedanke, glaube ich, falsch. Wenn du jetzt sagst, ein strategischer Käufer, der in Australien tätig ist und vielleicht einen Player übernehmen will, für den wäre das alte IMB interessanter gewesen. Die hätten gesagt, oh, okay, wir wollen ja den Markt hier ausweiten, wir wollen ja mehr Marktanteile hier gewinnen, da kaufen wir jetzt auch einfach den größten Player, der sowieso schon da ist. Dann haben wir eben den größten Player danach erzeugt für uns selbst. Und das ist klar, ein strategischer Käufer würde das alte IMB bevorzugen, weil der möchte leichte Übernahmen in einem bestimmten Bereich, in dem sie vielleicht noch nicht so stark vertreten sind. Das ergibt absolut Sinn. Wenn ihr zum Beispiel ihr habt ein Unternehmen, ihr seid von mir aus Maurer, ja, und ihr habt einen super Erfolg mit eurem Unternehmen, ihr seid super effizient und dann wollt ihr Übernahmen machen in anderen Regionen, weil ihr einfach eine tolle Arbeitskultur habt, die super viele Leute anzieht, ihr seid super effizient, eure Operations sind super effizient. Da kauft ihr euch jetzt von mir aus noch zwei andere Maurer in verschiedenen Regionen dazu. So, ergibt absolut Sinn, weil dann wirst du ganz genau entscheiden, in die Region will ich rein, da bin ich noch nicht, da kaufe ich das. Aber wenn auf einmal der Maurer nicht nur in Deutschland tätig ist, sondern von mir aus auch noch in der Slowakei, einem Markt, mit dem ihr überhaupt keine Ahnung habt, wie da die vor Ort die Regularien sind, dann wollt ihr das sehr wahrscheinlich nicht machen, wenn ihr ein strategischer Käufer seid. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber da deine Frage ja explizit nach PE war, also nach Private Equity, ich glaube, für die ist das jetzt viel interessanter geworden, denn die großen PE-Firmen werden eigentlich erst aufmerksam, wenn du halt ein gewisses Level erreicht hast. Ob du jetzt 40 Millionen EBITDA erzielst oder 130 Millionen, oder von mir aus können wir auch beim EBIT bleiben, ob du 30 Millionen EBIT erzielst oder 105 Millionen EBIT, ist tatsächlich ein Riesenunterschied für PE, für große PE-Firmen, weil die genau nach sowas suchen, sprich verlässliche Cashflows, die reinkommen, die dafür geeignet sind, sie entweder auszuschütten oder die Schuld abzubezahlen. Und weiterer Punkt, du hast ja gesagt, stark geleveraged. Das ist der Vorteil hier. Also der Vorteil hier ist, du hast die Finanzierung schon geklärt. PE müsste sich jetzt erstmal auf den Weg machen und sagen, okay, dann holen wir uns jetzt mal die 400 Millionen, um den Leverage Buyout zu machen, oder die 300 Millionen, wie auch immer. Also die übernehmen quasi den Equity-Anteil von IMB, das ist die Marktkapitalisierung, und die müssen ja dann selbst noch den Schuldanteil bereitstellen, um IMB zu kaufen. Hier ist das schon geklärt. Das Unternehmen ist bereits geleveraged. Die können einfach das gesamte Ding kaufen und haben die Finanzierung schon geklärt, die übernehmen ja einfach dann die Schulden. Jetzt ist natürlich noch das Thema, die müssen ja noch einen Aufpreis zahlen für das Equity, damit wir das machen. Also wenn wir momentan bei 0,64 handeln und wir wollen vielleicht mindestens einen Dollar, dann müssten die halt 150 Millionen an Equity bereitstellen. Sprich, das ist dann deren effektiver Verkaufpreis on top. Also deren Kaufpreis ist dann 470 Millionen Equity in dem Beispiel. Und die restliche Finanzierung ist bereits geklärt, dadurch, dass die Schulden auf dem Balance Sheet schon sind. Also relativ simpel. Dass man vielleicht nicht unbedingt die 10,2% haben will, ist was anderes. Sie würden das auf jeden Fall refinanzieren an irgendeinem Punkt. Aber ihr habt schon mal den Deal sicher geklärt, was die Finanzierungsstruktur angeht. Das ist der Punkt, den man vielleicht bei PE häufiger mal übersieht. Und die finden das auch gar nicht so problematisch, dass du vielleicht schon mehrere verschiedene Märkte hast, in denen du tätig bist, vor allem wenn die Standalone betrieben werden. Ist überhaupt kein Problem. Ihr habt ein bestehendes Management, das kümmert sich um beide Entities, und ihr habt eben nicht als PE sowieso nicht das Integrationsrisiko, es findet ja keine Integration statt. Das Einzige, was sich ändert im Prinzip, ist der Name bei Ownership. Es ist halt eben nicht mehr Peter Cannon, MAF oder Alan Gray, es ist jetzt halt eben, ja, irgendeine Private Equity Firma. KKR ist doch, glaube ich, oder? Die typische Private Equity Firma, die sich so verhält, die so eine Krake und alles Mögliche aufkauft. Die waren ja auch bei OHB mit dabei. Ja, genau. Kohlberg, Kravis, Roberts, das sind die bei OHB auch dabei waren. Ja, also ich will das jetzt nicht hier, ich habe jetzt keinen Absolutheitsanspruch, dass das 100% korrekt sein muss, aber es kommt halt drauf an, wer das Unternehmen kaufen will. Also wie gesagt, strategischer Käufer eher nicht interessiert, aber IMB ist ja sowieso schon der größte Player in dem Bereich, und wer hätte sie sonst übernehmen sollen, außer jetzt der zweitgrößte Player in Australien und Neuseeland? Schwierig, oder? Also gibt jetzt nicht so viele logische Unternehmen, die da vielleicht strategisch IMB übernehmen wollen. Aber auch in den Gesprächen, die ich hatte, ging es nie darum, also mit Dennison oder mit Peter, ging es nie darum, dass irgendjemand die theoretisch kaufen könnte von Seiten aus dem operativen Bereich. Und das war immer nur das Thema, naja, okay, PE würde uns so und so bewerten. PE hätte zu dem Preis gekauft. Und wie gesagt, insgesamt ist das für mich ein Ziel, was absolut Sinn ergibt für PE, weil du halt einen hohen Anteil an Recurring Revenues hast. Du hast jetzt hier mit UK auch ein Business, was relativ simpel ist, weil es schon State of the Art ist. Ja, also du musst jetzt nicht mehr irgendwie so eine lange Kette an Legacy Hardware austauschen. Das ist hier schon mal nicht der Fall. Und ich glaube, PI stört auch nicht, wenn da noch, keine Ahnung, weil dann ist doch kein Problem, dass JCI mit 19% und 18% da drin ist. Das Thema hast du relativ schnell geklärt, wenn du halt ein Übernahmeangebot bekommst und 80% der Shareholder zustimmen, was sie wahrscheinlich machen würden für einen Dollar. Also ich sehe das hier nicht als Problem. Aber gerne widersprechen, das ist auf jeden Fall eine Diskussion wert, aber ich sehe es derzeit so. Genau, dann war hier der Punkt, den Residential-Bereich siehst du doch sonst immer so kritisch, Customer, genau, ah nee, genau, das war schon mal eine Anmerkung. Er wurde gefragt, ja, warum ich das jetzt eben nicht so kritisch sehe, das habe ich ja schon beantwortet, obwohl es Residential-Bereich ist, ist es ja hier so, dass die schon auf einem modernen Tech-Stack sind, dass eben nicht mehr diese Legacy-Hardware ausgetauscht werden muss, aber das hat jetzt schon mehrfach erwähnt, das ist gar kein Problem. Dann, was viele Sorgen waren, die jetzt mal geäußert wurden, Equity, da hat Dennis mehrfach gesagt im Call, auf gar keinen Fall würden sie jetzt raisen. Und dann hat er irgendwann noch, nachdem es noch zweimal gefragt wurde im Call, was zeigt, wie sehr die Leute Sorgen haben, dass sie irgendwann deleveragen wollen zu dem vielleicht eine Woche oder so, das war ja beim letzten Mal der Fall. Er hat gesagt, nein, auf gar keinen Fall, Punkt. Also ich gehe jetzt wirklich auch schwer von aus, sie werden jetzt keinen Raise sehen innerhalb von ein, zwei Monaten. Ich glaube auch nicht, dass sie innerhalb von drei Monaten einen sehen. Ich vermute mal, wenn wir jetzt bei einem Dollar stehen würden, würden sie das Geld nehmen und deleveragen. Und hey, da bin ich voll dafür, weil sie würden nicht komplett deleveragen, aber einen bestimmten gewissen Teil würden sie rausnehmen von dem Risiko. Finde ich auch vollkommen fair, sind wir hoffentlich alle einer Meinung, dass das nicht problematisch wäre. Genau, wo wir auch bei dem Thema sind, Equity benötigt oder nicht. Er hat jetzt gesagt, sie werden deleveragen, also sprich, dass den freien Cashflow nehmen sie, um die Schulden abzubezahlen. Das ist auch momentan das einzige Richtige, weil noch mehr Leverage soll jetzt nicht reinkommen. Aber es hat Dennis auch schon häufiger gesagt, muss man da anmerken. Und bislang war das dann nie so konsequent mit dem Deleveragen. Ja, es wurde irgendwann mal gesagt, nee, wir zahlen jetzt erstmal die Schulden ab. Und dann gibt es Dividenden oder Buybacks. Das haben wir bis heute, haben wir keine einzige Dividende und kein einziges Buyback gesehen. Also sie haben ja irgendwann mal ein Buyback-Programm angekündigt, da wurde aber nie was zurückgekauft, wenn ich mich recht entsinne. Sie sagten aber auch, sie würden das nur einsetzen, wenn es komplett irrational beim Kurs wird. Gut, war dann offenbar bislang noch nicht so. So, dann kommen wir noch zu einem ganz kritischen Thema. Und das wurde auch mehrfach angemerkt, dass Dedison das doch wahrscheinlich nur macht, um das operative Ergebnis von IMB, was wir jetzt bald sehen werden, das organische Ergebnis zu schönen. Sprich, ach, vergesst doch die Vergangenheit. Was juckt mich denn, wie schlecht das lief im letzten Jahr? Wir haben doch jetzt eine strahlende Zukunft mit dem neuen Business, was wir übernommen haben. Ja, der Gedanke könnte entstehen. Man muss auch dazu sagen, es sah für manche Leute erstmal so aus, als sei die Guidance reduziert worden. Das ist aber gar nicht so. Kann ich auch kurz klarstellen. Also wir hatten vorher, ich habe nochmal weit zurückgeschaut, hatten wir eine Guidance von, wartet mal, das war am AGM. Da waren es 43 bis 47 Millionen EBITDA. Das wäre ein schönes Wachstum im Vergleich zu Financial Year 25, also 12-24% Wachstum im Jahr 2026. Das ist ja jetzt vorbei mit Abschluss Juni. Es geht ja ums Financial Year, nicht ums Kalenderjahr. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie momentan die Guidance ist, dann sehen wir ja hier, als wenn sie zeigen, dass es momentan unser IMB, wie es heute besteht, ohne die Übernahmen von Warmate, Red Wolf und ADT UK, dann sind sie immer noch die 43 Millionen EBITDA an der Untergrenze. Und da hatten jetzt einige das Problem mit den 0,052 EPS, die hier umgezeigt werden, aber da haben sie die Dilution schon mit reingerechnet. Ich hätte das auf jeden Fall auf der Folie auch erwähnt, damit das Leuten klar ist, weil ich habe auch erstmal hingeschaut und dachte, hä, okay, was ist hier los? Aber nein, also rechnerisch hätten nämlich auch 0,062 kommen müssen, bei der Guidance für das Kern-IMB. Und hier stehen halt 0,052. Aber da ist halt die Dilution schon eingerechnet, was auch Sinn ergibt, da du jetzt ja Stand heute die Berechnung machst mit den neuen Shares und hier das auch vergleichst mit dem Zustand nach der Übernahme von ADT UK. Da gibt also absolut Sinn. Sie hätten es trotzdem besser erklärt. Also kein Guidance-Cut. Und ich muss auch sagen, für mich ist das Allerwichtigste jetzt, dass ich hier noch länger dabei bleibe, ist, dass sie mindestens die Untergrenze erreichen, sprich rechnerisch ursprünglich die 0,0625 bis 7 Cent waren die Range, also 6 Cent bis 7 Cent. war die Range und ich möchte mindestens halt die 0,0625 sehen, weil sonst ist mein Vertrauen noch aufgebraucht. Man muss dazu sagen, sie haben es vielleicht nicht ganz leicht, denn der Neuseeland-Dollar, ja, der ist zum Beispiel ziemlich abgewertet. Der hat ordentlich an Wert verloren im Laufe des Jahres. Also der stand Anfang des Jahres noch bei 0,86 Cent, jetzt ist er bei 0,82 Cent im Vergleich zum australischen Dollar. Also allein durch diesen Währungseffekt gibt es schon mal einen starken negativen Effekt auf die Ergebnisse aus Neuseeland. Also es kann sein, dass wir nicht am oberen Ende der Range landen, aber das untere Ende sollten sie mindestens erreichen. Also sonst bringt ja die ganze Guidance nichts mehr. Dann bringen auch ihre Berechnungen mit 6 mal PI, 7 mal PI, bringen ja gar nichts, wenn du dich halt nie darauf verlassen kannst, dass sie das Ergebnis auch wirklich erzielen. Und wenn sie da drunter landen, egal wie weit, naja, ich will das jetzt nicht beschwören, dann würde ich wahrscheinlich verkaufen, weil dann ist meine Geduld auch irgendwie aufgebraucht. Und momentan könnte man mit einem ganz schönen Premium da rausgehen. Und ja, also wie gesagt, das Jahr ist ja abgeschlossen. Wir werden dann sehen, wie gut die operativen Ergebnisse waren. Wir werden sehen, wie das Wachstum ist. Das Umsatzwachstum wird nicht so nicht hoch sein. Ist aber die Frage, wie sich EBIT und EBITDA entwickelt haben, weil das war schon von Anfang an klargestellt. Er hat immer gesagt, das Jahr wird jetzt nicht der Riesenwachstumsbringer, was den Umsatz angeht, aber die Ergebnisseite wird deutlich besser werden und deswegen möchten wir bitte halt auch beim den Earnings per Share die Untergrenze von dem sehen, was ihr in Aussicht gestellt habt. Ja? Die Obergrenze, damit rechnet, glaube ich, keiner mehr. Also sonst würden sie auch nicht immer hier die Untergrenze da draufpacken auf die Folien. Also ja, da könnt ihr mich beim Wort nehmen. Also das ist das, was ich hier mindestens sehen will. Ja, genau. Also von wegen Bild verklären, das klappt nicht. Also du kannst das Bild nicht nach außen verklären, weil wenn du deine Annual Results jetzt im August reportest, dann sehen die Leute halt, was du in diesem Jahr geliefert hast und ob das dem entspricht, was du ursprünglich gesagt hast. Was man ihm vorwerfen könnte oder was der ein Vorwurf wäre, der vielleicht haltbarer wäre, ist, dass sie das machen, um davon abzulenken, dass es halt operativ oder organisch halt nicht so gut läuft. Aber sehen wir dann, ja, können wir dann ausführlich nochmal diskutieren, wie die Ergebnisse da sind. So viel dazu. Wie gesagt, ich bin noch investiert. Ich gucke mir das jetzt an. Bis August werde ich abwarten und schauen, wie es sich entwickelt. Aber der Aktienkurs ist jetzt erstmal wieder beflügelt, wie schon häufig vorher bei IMB. Du hast ein hohes Volumen gehabt, du hast eine positive Kursentwicklung gehabt. Normalerweise heißt das dabei bleiben, wenn keine anderen News zu erwarten sind, jetzt in näherer Zukunft. Also ich wüsste nicht, warum die Shareholder jetzt wieder auf einmal sauer sein sollten, bevor die Results veröffentlicht werden. Außer es kommt ein Equity Raise, den er jetzt ja wirklich so krass ausgeschlossen hat, dass er genau weiß, wenn er das jetzt macht, dann ist das Vertrauen wieder auf Jahre verloren. Also gehen wir mal nicht von aus. Genau, kurzes Community-Feedback noch. Erstmal sorry dafür, dass von mir schon so lange kein Pitch mehr kam. Mein letzter Pitch kam im Januar, ist mir auch wieder bewusst geworden. Ich habe momentan super viele Aktien in der Pipeline, aber ich will ja nur was pitchen, wovon ich auch überzeugt bin. Und deswegen müssen wir das Q3 mal abwarten. Da könnte einiges sich in die Richtung entwickeln, dass es dann pitchreif wäre. So würde ich es jetzt einfach mal nennen. Genau, aber ich glaube, das ist nachvollziehbar. Dann die Umfrage zu Master Drilling Group, da bin ich investiert. Die wurde ja vorletzte Woche von André gepitcht. Da war die Umfrage so, dass 21,1% schon gesagt hatten, ich bin bereits investiert. Das spricht dafür, dass die im Microcap Club sind und hier auch Zuhörer sind. 10,5% haben gesagt, sie wollen nicht investieren. 31,6% haben gesagt, sie wollen investieren. Und 36,8% haben gesagt, sie sind unentschlossen. Das ist tatsächlich ein sehr gutes Ergebnis für unseren Podcast, weil normalerweise ist es so, dass dieses Nein und Unentschlossen deutlich höher ist. Ja, und 31,6% Ja ist tatsächlich ein gutes Ergebnis. Und so soll dieser Podcast auch sein. Wir wollen ja positive und kritische Seiten so hervorheben, dass am Ende nicht jeder sagt, ach, das ist ja ein No-Brainer, da gehe ich rein. Und von daher, gutes Ergebnis, bin ich sehr zufrieden mit. So, dann auch die Kommentare zum Pitch. Die sind überschaubar, also zur letzten Folge. Die sind alle von Autage und der hat jetzt zum Beispiel geschrieben, ein Risiko würde mir bei dem Pitch noch einfallen. Es wurde erwähnt, dass sie sich aus Peru wegen Preisdruck zurückgezogen haben. Wenn sich keine der Call-Optionen materialisiert, ist es in meiner bescheidenen Meinung nach vorstellbar, dass die Margen leiden, weil der Preisdruck zunimmt und man einfach nur das Legacy-Business managt und sich vielleicht aus weiteren Ländern zurückzieht. Bei dem Commodity-Zyklus vielleicht nicht so wahrscheinlich, aber er weiß, was passiert. ja, durchaus fair, ne? Ich würde halt sagen, bei diesem Management, das familiengeführt ist, das Unternehmen, ist es wahrscheinlich ja sogar so, dass die einfach durchziehen und sagen, wir bringen jetzt unsere Sachen an den Markt. Das ist ja vielleicht manchmal auch der Vorteil von Familienunternehmen, wenn du sie an der richtigen Stelle erwischst, dass sie nicht kurzfristig jetzt mal sowas noch abblasen, weil von mir aus der Return auf Sicht der nächsten 3 Jahre nicht passt. Aber klar, es ist alles andere als ein No-Brainer. Also ich hatte das auch nur am Rande in der letzten Folge angeschnitten, dass das bei mir jetzt keine der Top-Positionen ist. Ich meine, wer mein Quartalsupdate gelesen hat, weiß ja, wo die Aktie sich rankt. Ja? Und da ich momentan ziemlich viel Cash habe, sind eigentlich alle Positionen, die ich gerade im Portfolio habe, alle keine Top-Positionen hinsichtlich Gewichtung. Also ich habe keine Aktie momentan über 10% Gewichtung im Portfolio. Aber da bin ich allgemein so ein bisschen von weg von diesen ganz großen Positionen. Aber ganz groß heißt bei mir über 20%. 10% bin ich gerne bereit einzugehen als Risiko. Hatte ich ja sowohl bei Astronova als auch bei Energis im letzten Quartal. Genau, dann sagt er noch, der Autarch, Obsidian nutze ich auch gerne zum Beispiel für meinen Investmentkram, insbesondere mit LLMs. Ist es nützlich, dass alles MD-Files sind. Damit kann dann sowohl der Mensch als auch das LLM ganz gut umgehen. Als Datenbank würde ich es aber nicht bezeichnen. Ja, sorry. Also ich für mich ist Datenbank alles, wo ich quasi super viele Informationen habe und die schnell abrufen kann. Was ja zum Beispiel, ich habe früher ja viel mit CSV-Dateien einfach nur gearbeitet, weil ich ja schon selbstständig wurde 2013, 2012 und es war halt immer nur super viel Excel quasi, ne? Und da hast du halt immer gemerkt, wo der Vorteil von der Datenbank ist, weil ich hatte teilweise Excel-Dateien mit 200.000 Zeilen und die sind dann beim Öffnen, hat das teilweise 10 Minuten gedauert, bis die aufgerufen waren, weil so viele Daten da drin waren. Und dann dachte ich irgendwann mal auch, puh, also ich glaube, ich muss jetzt wirklich von meinem System hier weg, weil das war mal super schön einfach. Du packst Informationen in CSV-Datei rein, lädst die irgendwo hoch in irgendein quasi Dashboard oder sowas und dann hast du alle Daten in diesem System drin, zum Beispiel Amazon und das Thema war erledigt. Und irgendwann hast du halt gemerkt, okay, das kommt an seine Grenzen, das System. Jetzt kannst du natürlich mit verschiedenen Excel-Dateien und sowas arbeiten. Habe ich dann gelassen. Gut, ich lese mal weiter. Was mich bei Diskussionen über AI inzwischen stört, ist, dass oft einfach AI gleich LLM-Chatbot gesetzt wird. Stimmt auf jeden Fall, das machen viele jetzt von uns, also ich auch. Das Feld ist aber so viel mehr als das. Es ist spannend, was sich da die letzten Jahre entwickelt hat. Ich stelle aber auch immer wieder fest, dass das Management vollkommen überzogene Erwartungen hat und keine Ahnung, wie man die Veränderung misst. Also ich weiß das auch nicht, aber ich stelle mich auch nicht hin und sage, wir werden 5-mal produktiver in der Softwareentwicklung. Ohne Frage habe ich mit den Coding Assistants aber schon das ein oder andere umgesetzt, für das mir sonst die Zeit gefehlt hätte, beziehungsweise bin schneller geworden beim Coding. Softwareentwicklung ist aber nicht nur Coding und manchmal sucht man dann auch stundenlang nach Fehlern, die das LLM eingebaut hat. Ja, zu 100%. Also ich kann aus eigener Erfahrung ein schönes Beispiel nennen, was super simpel ist von der Anforderung her, aber de facto für stundenlanges Kopfzerbrechen bei mir gesorgt hat. Ich habe sehr wenig Ahnung von Programmieren. Ich habe zwar Informatik gehabt beim Abi und habe da auch programmiert, aber das ist saulang her und seitdem habe ich echt wenig gemacht. Ja. Das Einzige, was ich noch gemacht habe in meinem Job, dann in meiner ehemaligen Selbstständigkeit, war halt HTML und CSS und irgendwann wurde das ja auch irrelevant, weil du halt die ganzen Webstart-Baukasten hattest und sowas. Da waren das nur Sonderanforderungen, die mal irgendwo eine Rolle gespielt haben. Und dann habe ich vor kurzem, ich bin ja hier in so einem Verein, ja, den habe ich mitgegründet mit meinem Bruder vor 15 Jahren. Und ist ein Kulturverein, das heißt einfach nur, wir machen Veranstaltungen, damit unser Dorf nicht ausstirbt. Das ist ein 700 Einwohner-Dorf. Und da gibt es die sogenannte CAP, die Kirmes. Ja, den Begriff kennen vielleicht andere von euch. Die war kurz vorm Aussterben und dann haben wir einen Verein gegründet, ich und mein Bruder, um die zu retten. Und das hat wunderbar geklappt. Ja, dann haben wir irgendwann bis zu 4 Stände betrieben mit verschiedenen Freunden und Bekannten. Und wir haben dann auch viele andere Veranstaltungen gemacht. Und eine davon ist die Bierprobe. Das ist einem genialen Geist entsprungen, diese Idee. Diesem hier. Und zwar hatten wir früher in meinem privaten Bereich, haben wir uns immer... Ja, mit 4, 5 Freunden sind wir in den Globus oder Rewe gefahren und haben uns da ganz viele besondere Biere gekauft. Und das war lange bevor es diese Craft-Bier-Welle gab. Und die haben wir dann einfach probiert und haben auf einem Zettel immer von 1 bis 10 bewertet, wie wir die Biere finden. Also verdeckt, damit der andere das nicht sieht. Und dann waren wir immer geschockt, wie unfassbar weit diese Geschmäcker auseinandergehen. Wo man immer denkt, ich will nie wieder einen Schluck von diesem Bier trinken. Und der andere fand das dann ganz toll und hat gesagt, das ist eine 9 von 10. Und dieses Modell haben wir dann irgendwann, habe ich mal vorgeschlagen, ey, lass uns das doch einfach für mehrere Leute anbieten. Und tatsächlich war das von Anfang an ein Riesenerfolg. Also wir haben einen Saal, da passen 180 Leute rein. in unserem kleinen Dorf und die 180 Leute kommen auch. Aber die kommen nicht nur von dem Dorf, sondern die kommen aus Koblenz, Mainz, Frankfurt und überall her. Also immer mehrere Freundesgruppen, die sich dann so einen Zehnertisch holen und hocken sich dahin und probieren den ganzen Abend verdeckt Bier, bewerten das, wissen nicht, was sie trinken. Und am Ende gibt es eine Auswertung. Und das Problem war immer, diese Auswertung hat so lange gedauert, weil wir die zu dritt mit Laptops gemacht haben oder zu sechst in Zweierteams und haben dann diese Karten, wo die Leute das eingetragen haben, haben wir von Hand ausgewertet. Und irgendwann haben die Nerven verloren und gesagt, ey, wenn ihr nicht gleich die Auswertung fertig habt, dann gehen wir nach Hause. Und unser Konzept war eigentlich so, die trinken von 4 bis 9 Uhr Bier und essen ordentlich was. Und danach, nach der Auswertung, geht es dann noch an die Bar, wo wir dann unser eigentliches Geld machen. Und das klappt wirklich. Auch Leute, die 16 Biere probiert haben, gehen danach noch an die Bar und schießen sich da komplett ab. Das ist das Veranstaltungskonzept. Man muss das nicht gutheißen, aber wir sind auf einem Dorf, ja, und da wird das so gemacht. Und ja, das war dann das Problem und hat auch für ziemliche Unruhe gesorgt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, ich mache jetzt einfach eine App. Ich mache eine Bewertungs-App. Und damit bewerten wir dann einfach die Biere. Die Leute machen es einfach auf ihrem Handy, auf ihrem Smartphone. Und das habe ich mit Gemini geschrieben. Das erste Modell mit ChatGPT, dann mit Gemini und habe es mit Firebase halt den Leuten zur Verfügung gestellt. Also eine Web-App. Die können da drauf gehen. Es ist absolut nicht sicher. Wenn das jemand kaputt machen will, kriegt das kaputt. Ich habe ja nur diese gewissen Anzahl an Reads und Writes, die man da hat. Und das heißt, an irgendeinem Punkt würde die App auch quasi implodieren oder beziehungsweise man kann sie nicht mehr nutzen. Aber es hat super funktioniert. Aber bis ich mal an dem Punkt war, sind halt wirklich, glaube ich, 8-9 Stunden vergangen, bis ich alle Kinderkrankheiten raus hatte. Und das ist ja eine relativ simple Anforderung. Die Leute haben einfach 14 bis 16 Biere, tragen eine Zahl ein, die Zahl wird übermittelt und am Ende wird ein Durchschnitt errechnet. Und das hat schon so, so lange gedauert und da war ein Fehler drin, wo ich dachte, wenn ich jetzt Ahnung hätte von dem, was ich da mache, hätte ich das wahrscheinlich schon vor 5 Stunden gelöst. Aber ich wusste es halt nicht. Ich habe immer nur wieder gesagt, hey, das klappt jetzt nicht, jetzt klappt das nicht, jetzt klappt das nicht, bitte korrigier das. Und dieser Prozess war so nervig, dass ich schon kurz davor war zu denken, ey, ich muss jetzt irgendwie mich damit mal beschäftigen, damit ich weiß, was da steht. Ja? Und klar, vieles davon ist selbsterklärend, aber halt nicht alles. Und ja, es war jetzt eine sehr, sehr lange Ausführung dafür, dass ich eigentlich nur sagen wollte, das ist schon super schwierig mit der App-Entwicklung, mit einer KI. Aber jetzt wisst ihr auch, es gibt die tolle Bierprobe in Dorsheim, die ist immer im Frühjahr in Dorsheim. Und ich habe die jahrelang moderiert, mittlerweile nicht mehr. Hat mir auch keinen Spaß gemacht, weil wenn du selbst nicht komplett voll bist und dann aber vor der Horde an Idioten stehst, also tatsächlich sind es auch ziemlich viele weibliche Idioten und nicht nur männliche. Also nicht, dass ihr denkt, das sei da irgendwie so ein besserer, Vatertag. Nee, es ist tatsächlich sehr ausgewogen und auch sehr lustig. Aber wenn du halt als Person da oben moderierst und unten sind halt nur Besoffene, die sich gar nicht mehr dafür interessieren, was du über das Bier erzählst, ist halt immer ein bisschen schwierig. Aber gerne, wenn jemand Lust hat, im Frühjahr immer gibt es dann Karten zu kaufen und kommt gerne mal bei der Bierprobe in Dorsheim vorbei, in dem wunderschönen Dorsheim. Genau, also autarch auf jeden Fall, guter Punkt, sehe ich genauso. Dann sagt ihr noch, bezüglich SpaceX stimme ich zu, dass die Bewertung vielleicht passenderweise astronomisch ist. Ich finde die Debatte um die ETF-Aufnahme etwas übertrieben. Faktisch, die Regeln geändert hat nur die Nasdaq und Soul Active, aber who cares? Da hatte Elon eben den Hebel, dass sie den Börsengang unbedingt haben wollte. Bei MSCI und FTSE gibt es die Fast Entry Regeln schon lange. If I remember correctly, wurde Facebook auch schon schnell aufgenommen. Das hat, denke ich, durchaus positiv zur Index-Performance beigetragen. Theoretisch kann das bei SpaceX auch passieren, bei der Bewertung natürlich schwierig, aber Tesla hat auch nie fundamental gehandelt. Außerdem wird bei MSCI und FTSE mit dem Free Float gewichtet. Also so wesentlich wird der Anteil am Anfang nicht sein. Diesen Indizes finde ich auch viel, so viel Bodensatz. Ich bin aber vielleicht auch biased, weil ich indirekt an dem Zirkus profitiere. Der Verkauf ist da auch schon fix eingeplant. Yo, alles korrekt, will hier nicht widersprechen, ist natürlich klar. Da wurde sich vielleicht auch ein bisschen zu viel drüber aufgeregt, über ein Thema, was dann im Ergebnis gar nicht so problematisch ist. Aber ja, es riecht halt total nach neuer Markt. Aber ich verstehe auch, dass da Leute gegambelt haben. Ich kenne auch super viele, die das mitgemacht haben, sprich beim IPO-Tag rein in SpaceX und dann halt irgendwann wieder raus, sobald das Momentum abgerissen ist. Ja, hat ja super funktioniert, aber insgesamt nervt es mich schon, dieses Hütchenspiel, was Elon Musk da macht. Also, ja, aber das ist vielleicht auch sehr subjektiv oder meine persönliche Vita, die da mit Elon Musk so ein bisschen kollidiert mit der Persönlichkeit Elon Musk und allem, was er macht. Und ich wünsche diesen Menschen eigentlich, dass er auf die Schnauze fliegt und sein gesamtes Lügenkonstrukt mal einbricht. Weil de facto sind es Lügen, die er da von sich gibt. Und da kann mir keiner sagen, dass er übertrieben optimistisch ist, was das Full-Self-Driving angeht. Das kannst du vielleicht einmal sagen oder zweimal, aber nicht seit 12 Jahren. Weil 2014 hat das angefangen. Aber egal, Elon Musk hat zum Glück ja nicht so viel Platz in dem Podcast. Und ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Vor allem in IMB investierten hat die Folge einen kleinen Mehrwert gebracht. Und nächste Woche gibt es dann das begehrte Quartalsupdate zusammen mit dem lieben Patrick Schmidt. Da sind ja auch immer viele, da haben wir, glaube ich, immer die meisten Zuschauer, ja, de facto. Und in der Woche danach kommt dann Sven wahrscheinlich, um ein Supreme-Update zu geben. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil wir wahrscheinlich sehr unterschiedliche Meinungen haben werden. Habe auch schon vorher mit ihm ein bisschen diskutiert in langen Sprachnachrichten. Also ihr könnt euch auf jeden Fall drauf freuen auf unsere Einschätzung. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Bis bald. Ciao, ciao.
Dieser Podcast ist ausschließlich zu Informations- und Unterhaltungszwecken gedacht und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf von Aktien dar. Die Hosts übernehmen keine Verantwortung für Verluste, die aus der Nutzung der Informationen zu diesem Podcast entstehen. Hörer sollten ihre eigenen finanziellen Ziele, Risikobereitschaft und Umstände berücksichtigen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen. Mehr unter hiddenreturns.eu.